Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 8. Ausgabe von Weniger Bürokratie und Besseres Recht. Heute sprechen wir mit Herrn Professor Christoph Schmidt von der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Finanzverwaltung oder in der Verwaltung im Allgemeinen. Vor allem interessiert uns heute und in dieser Ausgabe, wie die KI bereits eingesetzt wird und wo die Hürden bzw. die Chancen eines großflächigeren Einsatzes liegen. Über all das und mehr freuen wir uns heute zu sprechen. Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von Weniger Bürokratie und Besseres Recht, dem Podcast des Netzwerks für bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, Herr Professor Dr. Schmidt. Sie haben sich in den letzten Monaten vertieft mit künstlicher Intelligenz und deren Einsatz in der Finanzverwaltung beschäftigt. Darüber haben Sie jetzt 5 Aufsätze geschrieben, über die wir heute gern mit Ihnen sprechen wollen. Sie sind Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg und Sie lernen dort an der Fakultät 2 auf dem Gebiet des allgemeinen Abgaberechts. An der Universität Potsdam hatten Sie zudem bis zum letzten Semester einen Lehrauftrag für das Steuerverfahrensrecht. Außerdem sind Sie Vorsitzender des Fachausschusses 1 mit dem Namen Digitalisierung von Steuernormen des Instituts für Digitalisierung im Steuerrecht und haben im März 2023, also jetzt gerade dieses Jahr, das Institut für digitale Transformation im Steuerrecht an der Hochschule Ludwigsburg gegründet. Das Thema Steuern und Digitalisierung scheint Ihnen ja sehr am Herzen zu liegen, beziehungsweise befassen Sie sich in Ihren Forschungen viel mit interdisziplinären Fragestellungen, die auch mit Steuern und Digitalisierung zu tun haben. Jetzt habe ich Sie schon ein wenig vorgestellt, aber ich würde Sie trotzdem ganz kurz bitten, über Ihren Werdegang vielleicht zu sprechen und über Ihre Motivation, vor allem in Bezug zum heutigen Thema, also in Bezug zur künstlichen Intelligenz in der Finanzverwaltung. Also wie kamen Sie denn dazu, in diesem Bereich zu forschen oder was interessiert Sie denn so grundlegend an diesem Thema?
Ja, dann vielen Dank zunächst für die freundliche Einladung und die ebenso freundliche Vorstellung. Ich würde kurz beginnen mit einer kleinen Anekdote. Kurz vor der Podcastaufnahme war ich im Rahmen des 9. Zukunftskongresses Staat und Verwaltung wieder in meiner alten Heimat Berlin und konnte dort glücklicherweise auch den ersten Platz beim Science-Dialog belegen. Da sollten die Vortragenden einen sogenannten Pitch erstellen und das Auditorium mit ihrem Forschungsprojekt überzeugen. Da habe ich dann, wie gesagt, mit einer kleinen Anekdote begonnen, um den Zugang zum Thema, wie heute auch, hoffe ich zumindest, ein wenig zu erleichtern und auch meine Begründung darzulegen. Und bei mir ist es so, ich habe im Jahr 2006 direkt nach dem Abitur das duale Studium bei der Berliner Finanzverwaltung begonnen. Und dann war es so, beim Betreten der heiligen Hallen im Finanzamt war es doch für mich damals als 20-Jähriger eine Art Kulturschock. Ja, sehr rustikale Büroeinrichtung, Papierakten in Hülle und Fülle in zahlreichen Aktenschränken, die dann auch noch schön die Büros verdunkelten. Und nach dem ersten Schock habe ich dann so festgestellt, dass wir 8 Studierende waren mit 2 Computern. Dann hat sich natürlich für mich so die Frage gestellt, wie wir jetzt die Steuererklärungen natürlich damals noch in Papierform überhaupt bearbeiten können. Als dann der Leiter der Geschäftsstelle in der ersten Woche persönlich vorbeigekommen ist und sich erkundigt hat, habe ich ihn gleich natürlich gefragt und erhielt folgende Antwort. Sie können ja schon einmal überlegen, was Sie machen würden, wenn Sie einen Computer hätten. Also mit dieser Antwort, die hat sich so in mein Gedächtnis eingebrannt, da komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen. Kurz vor meiner Berufung hier nach Ludwigsburg bin ich dann Ende 2021 nochmal für einige Zeit ins Finanzamt zurückgekehrt, um zu schauen, welche Veränderungen sich da während meiner doch fast 10-jährigen Abwesenheit ergeben hatten. Weil wir wollen ja an der Hochschule die Studierende auch adäquat und praxisnah ausbilden und ich war doch ein wenig erstaunt, dass sich da nicht allzu viel, vor allem die Programme, nicht so stark verändert haben und ich nach kurzer Einarbeitung wieder arbeitsfähig war. Diese Erfahrung plus die Antwort, die mir der Geschäftsstellenleiter gegeben hatte, da ziehe ich eben so sehr starke intrinsische Motivation für das von Ihnen schon erwähnte Forschungsthema. Idealerweise möchte ich damit eben auch eine Win-Win-Situation schaffen, bei der sowohl die Finanzverwaltung als auch die Steuerpflichtigen von unserem Thema heute, dem KI-Einsatz, profitieren können.
Vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Da sind wir mal gespannt, was Sie sich da überlegt haben, was Sie machen würden, wenn Sie einen Computer hätten. Also wir sprechen ja heute über die KI in der Finanzverwaltung. Und vielleicht erstmal die grundsätzliche Frage, wird denn künstliche Intelligenz bereits in der Finanzverwaltung eingesetzt oder sprechen wir da über eine zukünftige Anwendung? Und in welchem Umfang, falls sie denn eingesetzt wird und in welchen Formen wird die KI denn bereits eingesetzt?
Ja, diese Frage kann man mit sowohl als auch beantworten. Ist natürlich nicht leicht zu beantworten, weil die Finanzverwaltung verständlicherweise sich da ein wenig bedeckt hält. Und ein möglicher KI-Einsatz, das werden wir, denke ich, heute auch noch vertiefen, hängt auch stark von dem Einsatzgebiet ab, wo wir die KI mit berücksichtigen wollen. Allgemein würde ich aber vermuten, wie gesagt, gesichert kann man es nicht sagen, flächendeckend im Moment ist so ein Einsatz wahrscheinlich noch eher nicht gegeben. Vereinzelt, so liest man das eben bei den verschiedenen Quellen nach. Punktuell, denke ich, ist diese Technik aber auf jeden Fall schon zum Einsatz gekommen oder im Einsatz. Ja, also man kann dann auch so ein bisschen unterscheiden zwischen Bundes- und Landesebene. Also zum Beispiel das Bundesministerium für Finanzen, die haben ja mehr auch so ein bisschen die strategische Ausrichtung. Also da findet man dann Informationen, dass zum Beispiel Buchungsmuster analysiert werden sollen oder auch verschiedene steuerliche Analysen oder auch der steuerliche Informationsaustausch und Datenaustausch, der ja zunehmend auch international geprägt ist. Eventuell kann man dann auch noch verschiedene Finanztransaktionen mit der künstlichen Intelligenz überwachen. Was dann auch noch auf Bundesebene anzusiedeln wäre, wäre das BZST, also das Bundeszentralamt für Steuern. Die experimentieren, wenn man das so auf der Internetpräsenz verfolgt, die Anzeigepflichten für Steuergestaltung. Damit beschäftigen die sich. Das sind ja auch enorme Datenmengen und da macht es natürlich keinen Sinn mehr, dass das von Menschen aus gewertet wird. Und dann findet man auch noch bei dem ITZ-Bund einige Informationen, dass dort eben diese Anlaufstelle die Bundesverwaltung mit KI-Einsatz unterstützt, aber eben auch auf Landesebene. Also zum Beispiel Hessen hat eine Forschungsstelle für KI implementiert. Niedersachsen ist ja auch so eine Art Vorreiter, wenn man so will, der künstlichen Intelligenz. Dort wird eben auch eine Kooperation mit der Universität Oldenburg gestartet oder ist schon gestartet. Aber auch hier in Baden-Württemberg haben wir zum Beispiel den Steuerbot im Einsatz, der ja auch stetig immer dazulernt.
In Ihren Aufsätzen unterscheiden Sie nach Entscheidungsunterstützung und Entscheidungsautomatisierung durch künstliche Intelligenz. Vielleicht können Sie kurz darlegen, was denn der Unterschied zwischen den beiden ist und in welchem Kontext welches Verfahren in der Finanzverwaltung sozusagen nützlich wäre. Danach würden wir dann auf beide nochmal genauer eingehen, aber vielleicht zum Einstieg mal so einen kleinen Überblick.
Ja, gerne. Also ich würde es versuchen, ein bisschen allgemeiner zu halten. Ich habe das so in meiner Forschung, fand ich das relativ sinnvoll, dass man das so in vier grobe Einsatzgebiete unterteilt. Einmal das sogenannte Front Office, dann auch das Back Office, also was man als Steuerpflichtiger dann sozusagen nicht sieht. Und dann eben das, was Sie schon erwähnt haben, die Entscheidungsunterstützung und auch die Entscheidungsautomatisierung. Und nur kurz zum Front- und Backoffice, eben hatte ich ja schon erwähnt, den Steuerbot in Baden-Württemberg. Das wäre so eine klassische Anwendung fürs Front Office, ja, wo die Steuerpflichtigen dann direkt sozusagen mit der KI Kontakt haben, obwohl man vielleicht gar nicht weiß, dass da künstliche Intelligenz drinsteckt. Das Backoffice wäre dann beispielsweise sowas, wo wir sagen, klar ist die Amtssprache Deutsch, aber vor allem auch durch die internationale Verflechtung und das gesamte geänderte wirtschaftliche Leben sozusagen wird es natürlich auch immer internationaler und dann haben wir eben auch oft mit englischen Dokumenten idealerweise sozusagen noch zu tun. Da könnte man beispielsweise auch eine KI verwenden, um zumindest schon mal erste Anhaltspunkte für eine gute Übersetzung zu haben. Und die beiden Aspekte, die Sie angesprochen haben, Entscheidungsunterstützung und Automatisierung, da ist eben eine wichtige Unterscheidung, dass ich bei der Unterstützung eben als Amtsträger noch selber eine eigenständige Entscheidung treffe. Und das dann durch die KI, das werden wir uns, denke ich, auch noch ein bisschen näher ansehen, die KI mich dabei unterstützen kann bei meiner Entscheidungsfindung. Und bei der Entscheidungsautomatisierung oder auch Vollautomatisierung ist es eben so, dass der Entscheidungsträger, also der menschliche Entscheidungsträger, gänzlich durch KI ersetzt wird. Bei der Unterstützung erhalte ich möglicherweise Hinweise oder auch Rechtsanwendungsvorschläge. Bei der Automatisierung im, sagen wir mal, Mikrokosmos Steuerrecht oder Steuer, Erklärungsbearbeitung ist es dann durchaus möglich, dass eine Steuererklärung vollautomatisiert, also ohne dass die jemals ein Mensch vorher gesehen hat, erstellt wird. Idealerweise wird so eben das Personal von relativ monotonen und routinemäßigen Arbeiten entlastet. Das wäre erstmal vielleicht so ein grundsätzlicher Einstieg für die verschiedenen Anwendungsbereiche.
Ja, vielen, vielen Dank für den kurzen Überblick. Was sind denn, also wenn wir jetzt auf die Entscheidungsunterstützung ein bisschen näher eingehen, was sind denn die Vorteile einer solchen Entscheidungsunterstützung in der Verwaltung? Und vielleicht könnten Sie anhand von so ein paar Beispielen vielleicht darlegen, wie das dann konkret funktioniert in der Praxis oder wie das konkret funktionieren könnte.
Ja, genau. Also kurz angedeutet hatte ich ja schon die Vorteile mit meiner, sagen wir, Win-Win-Situation. Die Finanzverwaltung würde natürlich davon profitieren, dass das Personal von durchaus lästigen Recherchearbeiten entlastet wird. Ja, also wenn Sie sich vorstellen, Sie sitzen am Computer im Finanzamt und erhalten schon so als Pop-up-Meldung einen Hinweis, wie verschiedene Rechtsauffassungen sind. Das wäre natürlich ideal. Dann müssen Sie in den einschlägigen Datenbanken gar nicht mehr recherchieren. Vielleicht wird dann auch die ständige Rechtsprechung angezeigt und die kann man dann auswählen. Auf Seiten des Steuerpflichtigen spricht für mich dafür, die KI einzusetzen, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit rechtmäßiger Steuerbescheide damit einhergeht. Bedeutet, logischerweise können Sie als Mensch nicht immer alles recherchieren und alles finden. Und dadurch, dass mich die KI da unterstützen würde, ist natürlich der Punkt, dass ich einen rechtmäßigen Steuerbescheid erstelle, doch aus meiner Sicht zumindest stark erhöht, dass man da sozusagen einen richtigen Treffer landet. Und verschiedene Beispiele, da in meiner Forschung versuche ich eben auch das so ein bisschen anwendungsorientiert näher zu bringen und nicht nur sehr abstrakt. Also wenn ich jetzt aus Sicht des Finanzamtes eine Steuererklärung bearbeite, dann wäre natürlich zum einen eine Effektivierung der zu treffenden Entscheidungen von den immer noch menschlichen Amtsträgern eine wichtige Sache. Also wir haben ja im Finanzamt diverse Datensätze und könnten die zum Beispiel mit KI-Einsatz auch noch gezielter verwenden. Oder zum anderen, wenn ich verschiedene Belege eingereicht bekomme, idealerweise natürlich in digitaler Form, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, die von einer KI mit Texterkennung prüfen zu lassen, ja, dass die schon vorgefiltert werden. Das wäre so eine Möglichkeit. Man könnte aber eben auch darüber nachdenken, was ich eben schon meinte, wenn sogenannte Rechtsanwendungsvorschläge generiert werden. Ja, also Sie bearbeiten gerade die Steuererklärung und dann hilft Ihnen die KI und sagt, guck doch mal noch ein bisschen genauer hin. Verschiedene Beispiele, vielleicht ist das schon so ein bisschen in der Hörerschaft bekannt. Es gibt ja bei der Steuererklärung die sogenannten qualifizierten Freitextfelder. Also wenn Sie dem Finanzamt noch zusätzlich zum Steuererklärungsformular etwas mitteilen möchten. Ja, das könnte ja auch eine KI auslesen. Oder zweite Variante schon die eingereichten Belege ein bisschen vorsortieren oder auch prüfen mit der Texterkennung. Eine dritte Variante, was ich mir überlegt hatte, wäre eben, dass vergleichbare Sachverhalte von der KI gefiltert und zur Verfügung gestellt werden, einfach um zu schauen, wie verhält sich das denn im Vergleich zu anderen Steuerpflichtigen. Wird ja teilweise jetzt auch schon im Außendienst, also in der Außenprüfung mit berücksichtigt, dann könnte man das ja bei der Veranlagung ebenso machen. Und der letzte Punkt, den ich mir überlegt hatte, wenn Sie intern ans Finanzamt denken, bekommen Sie ja auch sogenannte Prüf- und Risikohinweise und da könnte die KI die verschiedenen Amtsträgerinnen und Amtsträger eben auch unterstützen und sagen, schau doch noch mal etwas genauer hin. Das wären so konkrete Anwendungsbeispiele, wo aus meiner Sicht eine KI durchaus helfen könnte.
Ja, vielen Dank, das ist sehr spannend. Also die KI macht sozusagen Bearbeitungsvorschläge oder stellt bestimmte Informationen zur Verfügung, die bei der Bearbeitung helfen. Aber jetzt weiß man ja immer nicht so genau, wie eine künstliche Intelligenz wirklich Entscheidungen fällt. Und dann, das haben Sie sozusagen einen Automation Bias genannt. Möchten Sie kurz erklären, oder das wäre super, wenn Sie das kurz erklären können, was das genau bedeutet und wie das überwunden werden könnte oder wie sozusagen mit dieser Problematik umgegangen werden könnte, sollte das würde ich mal Anwendung finden, diese Entscheidungshilfe.
Ja, gerne. Also zunächst einmal, das habe natürlich ich mir nicht ausgedacht, ja, ist ja klar. Das gibt's schon aus der Literatur ein bisschen länger und ich habe das einfach nur sozusagen aufgegriffen und weitergedacht für die Finanzverwaltung. Also allgemein geht es bei diesem Phänomen darum, dass Menschen die Tendenz haben, bei komplexen Tätigkeiten, und ich denke, das ist ja allen bewusst, eine Steuererklärung ist ja durchaus komplex, dass wenn jetzt so ein Rechtsanwendungsvorschlag aufploppen würde vom Computer oder von der KI, dass ich mich als Mensch zu sehr auf diese Entscheidungsunterstützung verlassen würde. Ja, also heißt übersetzt, naja, wenn ich so einen Vorschlag bekomme, ist die Tendenz doch schon sehr groß, dass man den unkritisch einfach übernimmt und sagt, ja, so nach dem Motto, der Computer ist bestimmt schlauer als ich, das nehme ich mal so hin, wird schon richtig sein. Das ist so diese Herangehensweise, vielleicht so eine kleine Art rudimentäre Definition davon. Ja, also allgemein dieses bloße Vorhandensein, dass ich weiß, da ist was im Hintergrund, könnte mich eben dazu verleiten, dass ich den möglichst geringsten kognitiven Aufwand wähle und eben mich einfach für die KI-Lösung sozusagen entscheide. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich ein Problem habe, wie könnte das denn überwunden werden? Da wäre aus meiner Sicht erstmal adäquat, das Personal darauf hingehend zu schulen, dass es so etwas überhaupt gibt, dass man sich darüber bewusst wird. Und dann gibt es ja auch verschiedene Konzepte, die, denke ich, wollen wir jetzt lieber nicht so vertiefen, um diesen Effekt so möglichst gering zu halten, wie es eben auch geht. Ja, man könnte so verschiedene Kontrollsysteme einbauen, also zum Beispiel auch so eine Art, so liest man das dann in der Literatur, eine soziale Rechenschaftspflicht. Bedeutet also, wenn Sie dann diesen Vorschlag annehmen, vielleicht sollten Sie dann auch sich da noch ein bisschen zu auslassen und erläutern, warum Sie das nehmen und von Ihrem Vorschlag abweichen. Ja, dass Ihnen einfach ein bisschen, oder Ihrer ursprünglichen Idee, dass Ihnen einfach bewusster wird, warum ich jetzt hier mich gegen meine eigene Entscheidung und für die KI-Lösung entscheide. Ja, das wäre vielleicht so eine Hürde, dass man das nicht gerade einfach anklickt und sagt, ja, okay, wird schon richtig sein. Das wäre so eine Möglichkeit, um das kleine Themenfeld mal abzuschließen.
Ja, vielen Dank. Nehmen wir mal an, diese ganzen Probleme wären gelöst. Welche technischen, rechtlichen Rahmenbedingungen müssen denn für den Einsatz von entscheidungsunterstützenden Systemen in der Finanzverwaltung noch geklärt werden? Also wie lange dauert es sozusagen noch, bis man das in der Praxis wirklich sehen könnte?
Ja, das ist natürlich auch noch eine interessante und spannende Anschlussfrage. Da ist es aus meiner Sicht so, ich denke, wir kommen ja gleich auch zu der Vollautomation. Wenn ich im Rahmen der Unterstützung bin, ist so aus meiner Sicht die grundlegende technische und rechtliche Herausforderung relativ gering. Warum? Ganz einfach. Wenn ich unterstützt werde als Mensch in meinem Handeln, ist das ja noch nicht als Verwaltungsakt im Sinne eines Steuerbescheides zu qualifizieren. Bedeutet, damit greife ich ja noch nicht in die Rechte der Steuerpflichtigen ein. Und aus meiner Perspektive würde ich sagen, brauchen wir dafür dann auch keine besondere gesetzliche Ermächtigung. Bei einer Vollautomation, da kommen wir ja gleich noch dazu, sieht die Sache schon ganz anders aus. Ja? Und intern innerhalb der Verwaltung ist für mich sehr entscheidend, so würde ich das bewerten, dass wir auf jeden Fall eine Akzeptanz bei den Amtsträgern schaffen müssen, dass man eben gerade nicht als Mensch den Eindruck bekommt, dass die Entscheidungen schon vorgefertigt sind, ich kann das nicht mehr beeinflussen und darf es nur noch, also darf in Anführungszeichen, darf es dann nur noch übernehmen. Es geht allgemein darum, dass dieses neue Verfahren, was dann aufgespielt werden würde, transparent und vor allem auch nachvollziehbar designt ist, damit das Personal eben die Empfehlungen auch als fundiert akzeptiert und damit eben, wenn man so will, vertrauensvoll mit der Maschine zusammenarbeitet. Das wäre vielleicht noch so eine wichtige Sache. Und als Abschluss, denke ich mal, wäre auch noch interessant darüber nachzudenken, ob wir das nicht aktiv kenntlich machen sollten durch den Amtsträger. Ja, dass man sagt, ich habe mich jetzt für die KI-Lösung entschieden. Das könnte man ja dann im Nachgang entsprechend auch noch auswerten, inwieweit sich da eine Verbesserung, Verschlechterung oder allgemein einfach Veränderung ergeben hat.
Vielen Dank, das klang dann gerade schon ein bisschen an. Dann kommen wir doch zur Entscheidungsautomatisierung. Hier kommt es, wie vorhin erklärt wurde, oder wie Sie das vorhin erklärt haben, zu keiner wirklichen Interaktion mehr zwischen KI und Mensch, sondern die KI erzeugt sozusagen fertige Ergebnisse und Entscheidungen. Können Sie vielleicht kurz darlegen, was das im Kontext der Finanzverwaltung konkret bedeuten könnte, vielleicht auch, wie sich das konkret ausgestalten könnte, an einem Beispiel oder sowas, wenn Sie da schon Ideen haben?
Ja, gerne. Also, Sie haben natürlich recht, es ist schon ein relativ abstraktes Thema. Ich erkläre das gerne auch in den Vorlesungen oder auf Vorträgen immer so, mit so einer Parallele zu einem Unternehmen. Bedeutet also, ein Unternehmen denkt ja auch in Produktionsfaktoren. Ich habe einen Input, dann werden die Inputs verarbeitet und es kommt ein Output hinten raus. Ja? Und in der Mitte ist dann das Unternehmen als Blackbox. Ja? Und so ähnlich ist es ja beim Finanzamt auch, wenn ich eine Steuererklärung habe. Ja? Also mein Produktionsfaktor Input wäre die Steuererklärung, natürlich idealerweise in elektronischer Form. Und dann wird die sozusagen über den Risikofilter von den sogenannten Risikomanagementsystemen rübergeschoben und schon mal automatisiert vorgeprüft. Da sind dann eben die Algorithmen im Einsatz und prüfen eben, ist es ein auffälliger Fall, ist es nicht ein auffälliger Fall. Ist natürlich auch immer schwierig, das dann entsprechend zu hinterlegen. Aber vom Grundsatz her, wenn wir mal unterstellen, es funktioniert gut, wird der Fall ausgesteuert, so nennt man das, zur punktuellen Bearbeitung, wo die Algorithmen festgestellt haben, naja, da könnte noch mal ein Mensch etwas genauer hinschauen. Ja, und wenn man dann sagt, ich als Mensch bearbeite den Fall abschließend, bearbeite intern auch diese Prüfhinweise, dann wird eben der Steuerfall wieder zurückgegeben in den Computer, wenn man so will, und voll automatisiert für den Rest dann der Steuerbescheid erstellt. Idealerweise wird der dann auch in elektronischer Form bekannt gegeben. Wenn jetzt die Algorithmen erkennen, nein, es ist nichts weiter zu prüfen, dann wäre ich eben bei dieser Vollautomatisierung, dass eine Steuererklärung reingeht ins Finanzamt oder in die Verwaltung, die Algorithmen prüfen, kein auffälliger Fall, und als Output kommt ein Steuerbescheid raus, ohne dass die Steuererklärung ein Mensch jemals gesehen hat. Das wäre vielleicht so eine erstmal grundsätzliche einführende Erklärung dazu.
Vielen Dank. Dann vielleicht kommen wir mal auf die positiven Seiten dieses Verfahrens. Was wären denn die Potenziale eines solchen vollautomatisierten Verfahrens? Warum ist vielleicht die Finanzverwaltung ein guter Ort, um das einzuführen? Also was qualifiziert sozusagen die Finanzverwaltung dazu, dass man da mit Hilfe von KI Produktionsgewinne erwirken kann?
Also ähnlich wie bei der Entscheidungsunterstützung ist es eben so, im Sinne meiner eingangs erwähnten Win-Win-Situation würde ich auf der einen Seite sagen, die Finanzverwaltung wird natürlich entlastet von Routinearbeiten. Natürlich können nicht alle Steuerfälle vollautomatisiert erstellt werden, ich glaube, das ist klar, aber zumindest die relativ überschaubaren, einfachen Fälle. Ja, darüber kann man natürlich auch trefflich diskutieren und streiten, was sind schon einfache Fälle, würde ich an der Stelle erstmal außen vor lassen. Auf der anderen Seite, der Steuerpflichtige oder die Steuerpflichtigen allgemein würden natürlich auch von einer schnelleren Bearbeitung der Steuererklärung profitieren, wenn der Fall mehr oder weniger relativ schnell durch die Computerprüfung, wenn man so will, durchläuft. Ja? Und die Frage, die Sie noch aufgegriffen haben, warum ist denn aus meiner Sicht die Finanzverwaltung ideal geeignet, um mit KI einen Effizienzgewinn zu erwirtschaften? Da ist es natürlich so, wenn Sie zum einen an die umfassende Datenbasis denken, also wir brauchen erstmal, damit künstliche Intelligenz trainiert werden kann, brauchen wir eine gewisse Datenbasis. Und wir haben natürlich dadurch, wenn wir jetzt mal die Einkommensteuer als Beispiel nehmen, jährlich eine Steuererklärung abzugeben, die Finanzverwaltung hat enorme Datenmengen. Zum einen. Zum anderen, durch die Formulare haben wir ja oftmals sogar schon strukturierte Daten, was natürlich ideal für eine KI ist. Und die kann ich dann eben für so eine Trainings- oder Lernphase der KI ideal nutzen. Das wäre so ein Vorteil. Der zweite Vorteil aus meiner Sicht, dass wir im materiellen Steuerrecht oftmals gebundene Entscheidungen haben oder anders formuliert eben keine Ermessensspielräume. Und das lässt sich idealerweise in dieses binäre Denken, also Nullen und Einsen, umsetzen. Natürlich von Quantencomputern wollen wir jetzt noch gar nicht reden, aber so vom Grundsatz her dieses Ja-Nein oder Schalter an, Schalter aus, das wäre so ein zweiter Vorteil. Der dritte Vorteil, dass natürlich in der Finanzverwaltung naturgemäß finanzielle Aspekte im Fokus stehen. Bedeutet also, wenn ich mit einer KI einen Steuerbescheid erstelle und falsch die Steuer berechne, das kann ich ja relativ unproblematisch korrigieren. Ein Gegenbeispiel wäre, wenn eine KI eine Entscheidung über Freiheitsentzug trifft, das wäre natürlich nicht mehr so leicht zu reparieren. Ja, also das wäre für dieses Rechtsgebiet des Steuerrechts bzw. der Finanzverwaltung ein weiterer Vorteil. Und der letzte, eigentlich aus meiner Sicht fast der wichtigste, dass wir eine enorme gesellschaftliche Relevanz haben. Bedeutet also, das Besteuerungsverfahren hat ja, wie Sie, denke ich, alle wissen, eine enorme Breitenwirkung. Nahezu jeder ist von der Einkommensteuer betroffen und dann haben wir natürlich einen großen Hebel, wenn wir mit dem KI-Einsatz das Besteuerungsverfahren vereinfachen könnten. Das sind so alles Vorteile, aus meiner Sicht, die gerade für die Finanzverwaltung sprechen.
Vielen, vielen Dank. Jetzt wird der Einsatz von KI wahrscheinlich kontrovers diskutiert, könnte ich mir vorstellen. Welche Probleme oder Unsicherheiten stellen sich denn bei der Anwendung von KI im Allgemeinen dar? Und inwieweit unterscheiden sich sozusagen die Probleme zwischen den entscheidungsunterstützenden Systemen und den entscheidungsautomatisierenden Systemen?
Das ist eine gute und auch wirklich wichtige Anschlussfrage. Sehr komplex, darüber könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Aus meiner Sicht ist aber eine Differenzierung nötig. Die Entscheidungsunterstützung ist relativ unproblematisch. Aber bei der Vollautomatisierung müssen wir eben auf diverse Problemfelder eingehen, insbesondere wenn Sie daran denken, dass kein Mensch mehr in die Entscheidungsfindung eingebunden ist. Und als kleine Aufzählung für die verschiedenen Herausforderungen oder Problemfelder wären aus meiner Sicht anzuführen, zum einen die Problematik der demokratischen Legitimierung, also insbesondere wenn Sie daran denken, bisher war es ja so ein Verwaltungsakt, das muss ja immer irgendwie ein Mensch mit erstellt haben, haben wir jetzt in dem Fall nicht. Ein weiteres Problemfeld aus meiner Sicht die Trainings- und Lernphasen, beziehungsweise die Frage nach den Trainingsdaten. Welche kann ich benutzen? Wie ist das fürs Finanzamt oder für die Finanzverwaltung? Möglicherweise zum einen, weil wir viele strukturierte Daten haben, unproblematisch. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie an das Steuergeheimnis denken, durchaus auch eine Baustelle, wo man drüber nachdenken müsste. Dann natürlich allgemein ist ja oft auch in der Überlegung, dass die KI diskriminiert. Darüber müsste man auch nachdenken. Und dass vor allem, vorhin hatte ich schon die Blackbox erwähnt, dass KI natürlich oftmals dadurch geprägt ist, dass wir intransparente Entscheidungen haben, also gar nicht genau wissen, wie ist denn die künstliche Intelligenz auf ihre Entscheidung gekommen. Und ein letzter Punkt, den ich kurz noch anführen würde, wäre eben die Frage, wie kann denn die KI möglicherweise durch eine fremde Instanz kontrolliert werden und wie können wir das evaluieren? Weil das muss ja auch gewährleistet sein, wird ja bei den Menschen oder den menschlichen Entscheidungsträger entsprechend auch mit zu berücksichtigen sein.
Ja, vielen Dank für diesen Überblick. Dann wollen wir auf einige dieser Probleme vielleicht noch etwas genauer eingehen, und zwar inwieweit kann es bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz zu Diskriminierung kommen? Und ist das vielleicht ebenfalls ein Problem für den Kontext in der Finanzverwaltung? Und welche Lösungen bieten sich hier vielleicht an?
Genau, also ich würde erstmal mit einer kleinen Definition anfangen. Was ist denn überhaupt Diskriminierung? Das ist natürlich auch nicht so leicht zu umreißen. Vereinfacht gesagt könnte man sagen, im rechtlichen Sinne ist eine Diskriminierung eben eine Ungleichbehandlung einer Person aufgrund einer oder vielleicht auch mehrerer rechtlich gestützter Diskriminierungskategorien, ohne, das ist wichtig, ohne einen sachlichen Grund, der diese Ungleichbehandlung eben rechtfertigt. Und aus meiner Sicht ist es eben so, je stärker die Verwaltung auf die KI zurückgreift, desto bedeutender ist es eben, diese hoheitlichen Entscheidungsmuster auf Diskriminierungsrisiken hin zu untersuchen. Ja, wir möchten ja gerade vermeiden, dass wir diese Diskriminierung ja sozusagen in der Finanzverwaltung berücksichtigen. Und mit den Trainingsdaten, das hängt so in engem Zusammenhang, weil wenn ich Trainingsdaten habe, wo schon Diskriminierungsrisiken drinstecken und ich dann die KI darauf trainiere, dann kann die selbstlernende KI ja nur so diskriminierungsfrei sein wie die Daten, die ich berücksichtigt habe. Ja, also von daher ist eben das Problem, wenn ich die KI mit Datensätzen logischerweise aus der Vergangenheit trainiere, dann ist ja ein Problem oder eine Gefahr, dass die darin bereits vorhandenen Ungleichbehandlungen oder Vorurteile oder verschiedene Wertungsmuster drin sind, die setzen sich natürlich in der Zukunft fort und verfestigen sich. Ja, also das ist so eine wichtige Sache, die man hier auf jeden Fall mit berücksichtigen muss. Und ein anderer neuralgischer Punkt ist eben aus meiner Sicht, dass die Algorithmen, die Wertvorstellungen oder eben auch schon von mir erwähnten Vorurteile oder Grundannahmen der Programmierer beinhalten. In der Finanzverwaltung ist es natürlich ein bisschen die Gefahr abgemildert, weil wir ja durch das Konsensgesetz rechtlich alles abgesichert haben und auch immer verschiedene Parteien darüber entscheiden müssen. Und zum anderen ist es eben auch so, da haben wir, wenn man so will, Glück im Mikrokosmos Steuerrecht oder Finanzverwaltung, dass verschiedene diskriminierende Folgen oder mögliche Kategorien in der Finanzverwaltung und in der Steuererklärung gar nicht abgeprüft werden. Also es bedeutet zum Beispiel Merkmale wie Hautfarbe oder auch Haarfarbe oder Schuhgröße, also meistens werden dann nicht erhoben und so ist eben schon mal die Gefahr so ein bisschen abgemildert. Aber grundsätzlich lässt sich aus meiner Sicht eben festhalten, wenn ich die rechtlichen Regeln habe und deren Einhaltung von vornherein auch fest verankert werden kann, die Effektivität des Rechts so am besten eigentlich gesichert werden. Vielleicht nur noch mal kurz abschließend zur Finanzverwaltung, da, wie gesagt, diese Daten in der Regel unerheblich fürs Besteuerungsverfahren, gibt natürlich auch Ausnahmen. Eine weitere Sache, die man noch mit berücksichtigen könnte, wäre die Frage, wenn ich an eine komplexe Steuererklärung denke und ich mir einen Steuerberater nehme, ja, und der dann in der Regel möglicherweise auch Einspruch einlegt, weil die Steuer möglicherweise zu hoch ist, dann stellt sich die Frage, ob dieses Merkmal nicht auch berücksichtigt wird als etwas Negatives. Ja, darüber sagt die Finanzverwaltung natürlich auch nichts, könnte aber auch ein Problem sein. Ja, also das vielleicht nochmal so als ein Punkt dazu, zu der, sagen wir mal, IT-technischen Seite. Und was ich aber auch noch mit anführen würde, auf der einen Seite habe ich natürlich die KI, die diskriminiert, aber auf der anderen Seite dürfen wir natürlich nicht vergessen den Status quo. Wie ist es denn im Moment? Da haben wir den Menschen. Und wenn Sie mal in sich gehen und überlegen, ist es ja nicht gerade unwahrscheinlich, dass Menschen auch diskriminieren. Zum einen bewusst, aber es könnte ja auch unbewusst sein. Und das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite, wieder einschränken müsste man sagen, das sind natürlich immer punktuelle Diskriminierungen. Ja, hängt ja auch von der Tagesform ab. Aber bei den Algorithmen ist es eben so, dadurch, dass die ja eine große Breitenwirkung haben, haben die natürlich ein ganz anderes Ausmaß, wenn da entsprechend diskriminiert wird. Also da würde dann mit dem Algorithmeneinsatz eine deutlich größere Diskriminierung in der Breitenwirkung einhergehen. Ja, also zusammengefasst, bei Menschen aus meiner Sicht auch Diskriminierungspotenziale, die sich aber auf Einzelfälle beschränken würden. Bei den Algorithmen haben wir eben eine große Flächen- bzw. Breitenwirkung. Das wäre so ein wichtiger Punkt, den ich da erstmal anführen würde.
Vielen, vielen Dank. Jetzt hatten Sie vorhin von intransparenten Entscheidungen der KI als Problem gesprochen. Sie unterscheiden in Ihren Aufsätzen zwischen Ergebnis- und Prozesstransparenz. Auch die Bedingungen sind entsprechend anders gelagert natürlich. Vielleicht können Sie hier kurz auf die Unterschiede eingehen und die entsprechenden Rahmenbedingungen für diese beiden verschiedenen Intransparenzen bzw. Transparenzen, die notwendig sind.
Ist natürlich auch wieder ein sehr komplexes Thema. Ganz allgemein kommt das natürlich aus der Forschung, und wie schon bei den anderen Aspekten würde ich einfach das so ein bisschen transferieren auf die Finanzverwaltung. Und allgemein ist es eben so, dass wir natürlich eine individuelle Transparenz für den einzelnen Steuerpflichtigen herstellen wollen. Und eine allgemeine Beschreibung von der Transparenz beinhaltet eben, dass diese vorliegt, wenn die Organisation, also in unserem Fall die Finanzverwaltung, zuvor verdeckte Informationen publiziert, also veröffentlicht, und dadurch das jeweilige Publikum, also in unserem Fall dann die Steuerpflichtigen, denen das zur Verfügung gestellt wird. Und so wie Sie schon erwähnt haben, macht es aus meiner Sicht durchaus Sinn, bei der Finanzverwaltung zwischen Ereignistransparenz und Prozesstransparenz zu differenzieren. Und wenn wir mal überlegen, was könnte eine Ereignistransparenz sein? Na, die ist aus meiner Sicht gegeben, wenn Organisationen, also die Finanzverwaltung, Informationen öffentlich zugänglich macht, die sich auf die einzelnen Ergebnisse bzw. Ereignisse beziehen. Also da kann man dann innerhalb der Ereignistransparenz auch noch zwischen Inputs, Outputs und Outcomes differenzieren. Ja, das würde ich an der Stelle mal versuchen, relativ kurz zu halten. Insgesamt, damit man sich vielleicht was darunter vorstellen kann, wenn Sie an die Produktionsfaktoren sozusagen von vorhin, von meinem Beispiel denken, als Input würde ich eben auf die Finanzverwaltung das transferieren. Aus Sicht der Steuerpflichtigen gebe ich natürlich rein eine Steuererklärung, zum Beispiel auch einen Einspruch, den ich einlege gegen den Steuerbescheid, oder auch verschiedene Anträge. Ja, und das wird dann teilweise eben auch von der Verwaltung publiziert und kann dann für die Steuerpflichtigen transparent dargestellt werden. Auf der Elster-Homepage sieht man zum Beispiel, wie viele Steuererklärungen im Jahr eingegangen sind, wie viele davon automatisiert bearbeitet wurden und so weiter. Oder auch die Anzahl der Einsprüche oder andere Anträge. Das kann man aus meiner Sicht relativ gut und transparent aus Sicht des Steuerpflichtigen nachvollziehen. Ebenso die verschiedenen Anträge oder auch die elektronischen Daten, die sogenannten E-Daten, die von dritter Seite übermittelt werden. Auch dazu publiziert die Finanzverwaltung relativ viele Statistiken, die auch öffentlich zugänglich sind. Ja, also das ist jetzt mal, denke ich, nicht so das Problem. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch die Outputs, also das, was rauskommt aus der Finanzverwaltung. Und das wäre dann eben zum Beispiel ein Verwaltungsakt in Form eines Steuerbescheides. Und da findet man auch relativ gut und viele statistische Daten, wie viele Steuerbescheide in dem Jahr XY erstellt wurden. Ja, das wäre erstmal so eine Überlegung dazu. Und dann gibt es nicht nur die Inputs und Outputs, sondern auch noch die sogenannten Outcomes. Und das wird allgemein definiert eben als Auswirkungen von den behördlichen Maßnahmen. Und was könnte das jetzt wieder in der Finanzverwaltung sein? Zum Beispiel, wenn als Input ein Einspruch eingegangen ist, dann könnte ja transparent dargestellt werden, wie dieser Einspruch erledigt wird. Also durch eine sogenannte Abhilfe oder durch Einspruchsentscheidung. Oder was auch öffentlich kommuniziert wird, die sogenannten Mehrergebnisse von Betriebs- oder Außenprüfungen, dass dann geschaut und eben auch statistisch erhoben wird, wie viel Mehrsteuern bei einer sogenannten Außenprüfung oder Betriebsprüfung mit zu berücksichtigen sind. Das wäre die sogenannte Ereignistransparenz. Und dann müssen wir eben auch noch unterscheiden, zum anderen aus meiner Sicht, was ist denn die Prozesstransparenz? Und die beinhaltet eben die internen organisatorischen Abläufe. Ja, also wie dann vom Input was zum Output wird und wie was vom Output zum Outcome wird. Da ist natürlich das Problem, eben habe ich schon erwähnt, bei der Ereignistransparenz kann man das relativ gut nachvollziehen. Bei der Prozesstransparenz aus meiner Sicht aufgrund des steuerlichen Datenschutzes, also vor allem auch das Steuergeheimnis, was ja ein hohes Rechtsgut ist, ist die Prozesstransparenz natürlich naturgemäß sehr eingeschränkt gegeben. Das jetzt vielleicht erstmal so als grundsätzlichen Einstieg in das Thema.
Vielen, vielen Dank. Das sind ja schon sozusagen schwerwiegende Probleme. Wie könnte man das Transparenzproblem des KI-Einsatzes generell lösen? Welche Möglichkeiten für mehr Transparenz bieten sich denn hier an? Ich meine, das eine scheint ja gar nicht so schwer zu lösen sein, aber bei der Prozesstransparenz, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger.
Ja, genau. Also bei der Ereignistransparenz, wie gesagt, für Steuerpflichtige, die interessiert an diesen Daten sind, die sind relativ gut und leicht zugänglich. Bei der Prozesstransparenz ist es eben so, wenn ich jetzt als meine Idee den KI-Einsatz verstärkt verwende oder berücksichtige, müssen wir erstmal allgemein technische Aspekte berücksichtigen. Also anders gesagt, was ist denn allgemein das Problem bei einem KI-Einsatz? Da geht es, wie schon erwähnt, um die sogenannte algorithmische Blackbox, so kann man das auch bezeichnen, dass gerade durch diese Technik des Deep Learnings mit den neuronalen Netzen es eben nicht mehr so leicht nachvollziehbar ist oder eigentlich unmöglich, je komplexer das wird, die Ergebnisse nachzuvollziehen, beziehungsweise die werden durch dieses Vorgehen eben kaum noch erklärbar und die konkreten Entscheidungen lassen sich aus meiner Sicht auch im Nachhinein nur schwer rekonstruieren. Bedeutet also übersetzt, eine Information über den grundsätzlichen KI-Einsatz, das könnte man dann schon machen. Ja, also kommunizieren, ob die KI überhaupt Berücksichtigung findet und Erläuterung, das wäre aus meiner Sicht schon möglich. Ja, also könnte man dann eben, um das mal konkret zu machen, drüber nachdenken, über eine sogenannte, so findet man das ja in der Literatur, die Idee einer sogenannten Kennzeichnungspflicht, also dass dann automatisch mit in dem Steuerbescheid, wenn wir damit mal bleiben, angegeben wird, dass hier eine künstliche Intelligenz entschieden hat. Wie könnte man das machen? Ja, zum Beispiel mit Piktogramm. Ja, ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn dann im Steuerbescheid ein Bildchen mit drin ist, wurde von einer KI erstellt. Zumindest würde man dann transparent handeln. Auf der anderen Seite ist eben eine möglichst vollständige Erklärung der individuellen Entscheidungsprozesse auch noch wichtig. Und da geht es dann eben darum, dass wir das individuell nachvollziehen können mit einer entsprechenden Begründung. Das ist ja auch in der, wenn man so will, alten Welt schon so. Verwaltungsakte und Steuerbescheide müssen ja in der Regel auch begründet werden, damit man eben die Gründe für die Entscheidung nachvollziehen kann. Und das muss natürlich auch fortgesetzt werden im Rahmen eines möglichen KI-Einsatzes. Und wenn ich mal ein bisschen ideal denken kann, wäre es natürlich super, wenn die KI zukünftig, also wenn sie dann irgendwann mal implementiert ist, im Rahmen der Selbstreflexion und Selbstkontrolle idealerweise sogar selbstständig in der Lage wäre, hier über die Entscheidungsgründe entsprechend Auskunft zu geben und die zusätzlich auch noch für einen menschlichen Empfänger verständlich darzustellen. Ja, das ist eben ein Problem, wo die Forschung gerade dran ist und nennt man dann eben, also dieses spezielle Forschungsfeld ist dann diese Explainable AI, das steckt aber noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das sind so allgemeine Überlegungen und dann wieder transferiert auf die Finanzverwaltung. Eingangs erwähnt hatte ich schon, Ereignistransparenz relativ leicht umsetzbar oder ist ja jetzt schon aktuell umgesetzt. Und bei der Prozesstransparenz, da ist es dann eben so, das ist relativ schwierig umzusetzen, weil eben in unserem steuerlichen Verfahrensrecht, also der Abgabenordnung, ja auch explizit geregelt ist, dass diese Risikomanagementsysteme einer Geheimhaltungspflicht unterliegen. Ja, man möchte natürlich vermeiden, dass Rückschlüsse auf diese Risikoparameter nach außen dringen. Wenn das der Fall wäre, haben wir natürlich eine konkrete Gefährdung der Gesetz- und Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Wenn jetzt die Steuerpflichtigen genau wüssten, was von den Algorithmen geprüft wird und was nicht, dann könnte man ja hier eben sein Erklärungsverhalten daran ausrichten. Ja, das ist so auf der einen Seite zu berücksichtigen, auf der anderen Seite natürlich wieder die KI entwickelt sich auch immer weiter und von daher kann man eben so ein bisschen die Gefahr vielleicht auch als abgemildert sehen. Und die letzte Sache dazu, was wäre so meine Idee? Also meine Idee in Anführungszeichen ist natürlich auch schon in der Literatur aufgekommen, dass man so einen individualisierten, da wurde es genannt, Algorithmenbeipackzettel, ja, also wie bei einem Medikament erstellt und das der Steuerfestsetzung aus meiner Idee zum Beispiel als Anlage beifügen könnte. Dass man genau weiß, im Rahmen der Steuerfestsetzung, also ich bekomme Steuerbescheid und in der Anlage ist dann erklärt, wie funktioniert ganz allgemein natürlich nur der Algorithmus. Ja, also ist es ein theoriegeleiteter Algorithmus, also keine KI oder ist es KI? Welche Daten, also Art, Menge, Erhebungszeitraum, die Gewichtung der Daten, wie wurde das berücksichtigt? Vielleicht auch noch Vergleichsgruppen, wenn das entsprechend mit einbezogen wurde, könnten da enthalten sein. Oder vielleicht auch noch speziell auf den Einzelfall angegebene Besonderheiten. Das wäre aus meiner Sicht auch für die Finanzverwaltung relativ leicht zu bewerkstelligen, weil ja die Daten sowieso schon alle vorhanden sind. Müsste man eben nur Transparenz für die Steuerpflichtigen herstellen und das entsprechend kommunizieren.
Vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Dann würden wir vielleicht noch auf ein weiteres Problem von KI eingehen, und zwar die Möglichkeit der Fremdkontrolle. Das ist ja bei intransparenten Prozessen, Stichwort Algorithmic Blackbox, vielleicht ein wenig schwierig. Zu welchem Zeitpunkt im Prozessablauf und in welcher Form kann denn Fremdkontrolle trotzdem stattfinden und wer wäre dann dafür zuständig? Und welche Probleme würden sich denn dabei vielleicht ergeben?
Ja, auch das ist natürlich ein weites Problemfeld. Allgemein geht es immer bei den Behörden oder im Besonderen natürlich auch bei der Finanzverwaltung dazu, das, was Sie schon erwähnt haben, wer ist denn überhaupt zuständig? Ja, das ist im Moment natürlich noch gar nicht so leicht zu beantworten bzw. abschließend geregelt. Da gibt es in der Literatur natürlich auch verschiedene Ansätze und eine staatliche Aufsicht, ob die überhaupt grundsätzlich möglich ist und wie die auszugestalten ist, da, wie gesagt, könnte man zum Beispiel über eine Bundesbehörde nachdenken, ja, die so technisches Know-how anhäuft und den einzelnen Unterbehörden, also zum Beispiel im Finanzamt, dann auf Landesebene strategische Unterstützung zukommen lässt. Dass dann eben die Leitlinien sozusagen vorgegeben werden und nicht jedes Finanzamt ist ja auch gar nicht möglich, sich das entsprechende technische KI-Know-how raufschafft sozusagen. Sodass man fremdes technisches Know-how anhäuft. Vielleicht aber auch punktuell bezogen eigenes rechtliches Know-how, also nicht nur die Technik, sondern eben auch, wie ist es rechtlich zu bewerkstelligen. Das wäre so die eine Sache. Und auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch eigenes technisches Know-how, ja, um vielleicht die Einzelfälle vor Ort etwas genauer zu durchleuchten. In der Abgabenordnung, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist ja, wenn man so will, zum Glück auch eindeutig, also relativ eindeutig geregelt, dass die Risikomanagementsysteme zu evaluieren sind vom Grundsatz her. Die Einzelheiten sind natürlich auch umstritten und gar nicht so leicht nachzuvollziehen, aber das wäre erstmal so eine grundsätzliche Überlegung von der Zuständigkeit her, ja, dass man sagt, ich habe eine Bundesbehörde, die dann den Fachbehörden oder natürlich auch im Rahmen der Fremdkontrolle den Gerichten möglicherweise helfen könnte. Dann hatten Sie ja noch überlegt bzw. gefragt, zu welchen Zeitpunkten könnte das passieren? Da ist aus meiner Sicht so eine Dreiteilung ganz sinnvoll. Also einmal präventiv, dann begleitend oder eben auch nachträglich. Ja. Also präventiv so eine Ex-ante-Kontrolle, was natürlich eine relativ wichtige Sache ist, vor allen Dingen auch in der Finanzverwaltung. Man kann ja nicht einfach die Algorithmen mal loslassen auf die Steuerpflichtigen und an Echtfällen üben und gucken, was rauskommt. Ja, das funktioniert so natürlich überhaupt nicht. Das wäre so eine Ex-ante-Kontrolle, dann eine begleitende Kontrolle, also oder auch Simultankontrolle könnte man das ja auch bezeichnen. Da geht es natürlich darum zu überprüfen, ob die, sagen wir mal, gut trainierten KI-Systeme nicht aus dem Ruder laufen. Das muss natürlich auch begleitend immer mit berücksichtigt werden, nicht, dass sie einfach später feststellen, ja, das Kind ist im Brunnen gefallen und dann habe ich Pech gehabt. Ja, sie müssen auch immer daran denken, die Steuerpflichtigen sind ja Echtfälle, an denen trainiert wird. Und das würde dann überleiten zu der nachträglichen Kontrolle, also Ex-Post-Kontrolle, die könnte natürlich durch die Finanzverwaltung selbst erfolgen oder auch durch die Finanzgerichte, wenn die Steuerpflichtigen beispielsweise Einspruch einlegen und dann der Einspruch zurückgewiesen wird und dann geklagt werden müsste. Das wäre grundsätzlich erstmal was zu den Zeitpunkten. Bezogen jetzt nochmal speziell auf die Finanzverwaltung, ist das Beispiel der Risikomanagementsysteme eigentlich gut geeignet. Ich hatte ja schon erwähnt, in der Abgabenordnung sind so Mindestanforderungen gesetzlich kodifiziert. Die könnte man nochmal unterteilen in verschiedene Unterpunkte. Also einmal ist dort geregelt, dass die Risikomanagementsysteme auch eine personelle Prüfung gewährleisten müssen. Also das, was ich in der Mitte des Podcasts schon erwähnt hatte, also die Frage der punktuellen personellen Prüfung, wenn die Algorithmen sagen, schau noch mal etwas genauer hin, also diese personelle Prüfung und Aussteuerung. Und dann ist eben auch eine wichtige Mindestanforderung die Evaluation. Da werden dann Steuerfälle zufällig ausgewählt von den Risikomanagementsystemen, die dann eine menschliche Entscheidungsgewalt auf jeden Fall zu prüfen hat. Und zum anderen ist eben auch noch in der Abgabenordnung niedergelegt, dass die Risikomanagementsysteme regelmäßig überprüft werden müssen. Das sind so die allgemeinen Formulierungen. Für mich stellen sich dann Fragen, die nicht so eindeutig zu beantworten sind. Also die Frage, wer ist denn überhaupt die Kontrollinstanz? Ist das die Finanzverwaltung selbst? Sind es die Rechnungshöfe? Weiß man gar nicht so genau, was sind die Kontrollziele insgesamt? Ja, gibt es vielleicht Kennzahlen, die man damit berücksichtigen kann, um Soll-Ist-Abgleiche beispielsweise durchzuführen? Wie sind die Kontrollintervalle? Monatlich, jährlich, quartalsweise? Wir wissen es gar nicht genau. Und eventuell könnte man auch noch über Evaluationsberichte nachdenken. Und erwähnt hatte ich auch noch, das wäre dann so der letzte Punkt, dass natürlich auch der finanzgerichtliche Rechtsschutz gegen diese Entscheidung gewährt sein muss, was natürlich auch nochmal sehr kritisch und gar nicht leicht zu beantworten ist. Aber grundsätzlich sollen die KI-Entscheidungen natürlich auch von der Gerichtsbarkeit überprüft werden können.
Ja, vielen, vielen Dank. Da kommen immer mehr Fragen auf, sozusagen, bei diesem doch sehr komplexen und großen Thema. Also wir versuchen jetzt trotzdem, das Thema zu einem kleinen Abschluss zu bringen. Und also jetzt, nachdem wir über diese ganzen Herausforderungen gesprochen haben, was meinen Sie, ist die Verwaltung denn schon bereit für den Einsatz von künstlicher Intelligenz? Die deutsche Verwaltung hinkt ja sowieso ein bisschen, was die Digitalisierung angeht, hinterher. Also wäre es denn Ihrer Meinung nach vernünftig, jetzt schon auf KI zu setzen?
Also künstliche Intelligenz, so wie wir es ja ganz am Eingang der Podcast-Folge gesehen haben, ist ja durchaus schon vereinzelt im Einsatz. Und aus meiner Sicht verfügt die KI eben durchaus über Potenzial, die öffentliche Verwaltung, sagen wir mal im Allgemeinen und natürlich die Finanzhaltung im Speziellen nachhaltig zu verändern. Es können eben nicht nur, wie wir gesehen haben, die Verwaltungsprozesse unterstützt werden, also diese Entscheidungsunterstützung, sondern eben teilweise auch vollständig automatisiert werden und die Bediensteten profitieren dabei natürlich insbesondere von der Entlastung von alltäglichen Routinearbeiten und zum anderen eben auch durch eine weitreichende Unterstützung. Sie denken an die Rechtsanwendungsvorschläge, das wäre so ein konkretes Beispiel. Aus Sicht der Bürger bietet sich natürlich auch noch die Chance für schnellere Bearbeitungszeiten der Anliegen und eben auch durch diese Breitenwirkung eine gleichmäßigere Entscheidungs Möglichkeit insgesamt. Die Verwaltung als Organisation kann eben zusätzlich auch völlig neuartige Leistungsangebote anbieten. Ja, also wenn ich daran an den Chatbot denke in Baden-Württemberg, wenn der natürlich 24/7 erreichbar ist, ist das natürlich eine gute Sache und hat zur Folge aus Sicht der Finanzverwaltung einen geringeren Personaleinsatz, was natürlich auch zu verhältnismäßigen niedrigen Kosten führt. Also zusammengefasst aus meiner Sicht der KI-Einsatz mehr als vernünftig im Mikrokosmos Finanzverwaltung.
Sehr, sehr schön. Was wäre denn aus Ihrer Perspektive das zentrale Element, damit die KI dann wirklich gewinnbringend in der Verwaltung eingesetzt werden kann? Also welches Problem gilt es so als erstes zu bearbeiten, dass das alles funktionieren kann?
Ja, das ist natürlich fast die schwerste Frage zum Abschluss. Ja, zugleich aber natürlich sehr interessant und auch spannend, aber wie gesagt, nicht leicht zu beantworten. Aus meiner Sicht sollten insbesondere die organisatorischen, rechtlichen, aber das haben wir heute noch so ein bisschen ausgeklammert, die ethischen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz von KI diskutiert werden. Und dies erfordert aus meiner Sicht vor allem die Bereitschaft, zum einen sich intensiv mit auch der Dateninfrastruktur zu befassen, also wo könnten wir vielleicht bei den Steuererklärungsvordrucken noch andere Daten abfragen oder vielleicht müssen wir gar nicht mehr alles abfragen. Dann aber auch für die Entscheidungsträger, dass sie sich dem notwendigen Kulturwandel öffnen. Das ist, also neudeutsch würde man sagen, dieses Mindset brauchen wir dafür, ja. Und aber eben auch aufmerksam die rechtlichen Rahmenbedingungen mit den ethischen Implikationen zu verknüpfen. Also insgesamt muss die Verwaltung hier weiterhin bezüglich der zu treffenden Entscheidungen souverän bleiben. Also der Mensch darf natürlich nicht rausgenommen werden. Zudem aus meiner Sicht essentiell, dass die handelnden Personen auch im Rahmen der Unterstützung hier letztlich davon profitieren, aber wie auch schon eingangs erwähnt, eben das alles nachvollziehen können und transparent damit umgegangen wird. Und nicht zuletzt ist Verantwortung ein Begriff, der rein rechtlich nur auf den Menschen anwendbar ist, was letztendlich mich dazu führt, Verantwortung kann und darf eben nicht auf KI-Systeme letztendlich verlagert werden.
Nun vielen, vielen Dank. Mit dem im Hinterkopf würden wir dann diesen Podcast beenden. Also vielen Dank, Herr Schmidt. Wir danken recht herzlich für das Gespräch und diese doch sehr große Einführung in die KI in den öffentlichen Verwaltungen. Dankeschön. Und somit endet die 8. Ausgabe unseres Podcasts und wir danken recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie fanden diese Folge genauso spannend wie ich und lade Sie recht herzlich ein, auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten, wenn wir mit Professor Christian Schachtner über Wege, eine partizipative Verwaltung zu gestalten, sprechen wollen. In dem Sinne auf Wiederhören.